Hallo, willkommen bei unserem ersten Podcast, bei der ersten Folge für den neuen Podcast. Er heißt Hirn weg, Leben her, ein Podcast über das Leben mit Demenz. Mein Name ist Helmut.
Und ich bin Rosa.
Die Rosa ist, wie alt bist du?
25 Jahre alt.
25, ich bin 50 und wir laden zu uns in den Podcast immer Menschen ein, die in irgendeiner Weise mit dem Thema Demenz zu tun haben, davon betroffen sind. Heute haben wir den Andreas bei uns als Gast, er ist 67 und wir werden sozusagen als drei Generationen über das Thema Leben mit Gedächtnisverlust sprechen.
Wir reden hier auch ein bisschen lockerer miteinander, das hat aber nichts damit zu tun, dass wir das Thema Demenz nicht ernst nehmen. Wir wollen das Ganze einfach aus einer neuen Perspektive betrachten, etwas Leichtigkeit hineinbringen und entstigmatisieren und vor allem die positiven Aspekte von Demenz herausstreichen.
Also wenn man das hier gehört hat, kann man sich nachher schon darauf freuen, wenn man es mal selber kriegt.
Das stimmt.
Okay. Gut, wir haben uns insofern vorbereitet, als wir eine Mail bekommen haben, dass Andreas, dass du dich interessierst für Sport, dass du bei einer Radiosendung mitwirkst und dass vor allem, und damit würde ich eigentlich gerne beginnen, dass du das Wort Demenz, den Begriff Demenz gerne abschaffen würdest.
Ja, man muss sagen, das Wort Demenz heißt ohne Geist und ohne Hirn. Und das, auch wenn vielleicht ein Autofahrer, dem ich den Vorrang weggenommen habe, anders darüber denkt, aber ich bin der Meinung, dass ich sehr wohl ein Hirn habe. Und alle anderen, die unter diesem Titel Demenz sind, die haben das auch. Bei mir kommt noch dazu, dass ich Parkinson habe. Das heißt, geistig wirkt das eigentlich nicht so, sondern das stört eher die Feinmotorik. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwelche elektronischen Bauelemente irgendwo einbaue, wo ich das verlöte und das sind relativ knapp nebeneinander verschiedene Stifte, dann tue ich mich schwer, dass ich wirklich sauber nur einen erwische, denn wenn ich mehrere erwische, funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Und da können meine Frau und ich sind ein sehr gutes Team. Ich sage, was ich wie wo verbunden haben will und kann dir genau sagen, machen wir das von so und so und so und sie braucht sich um das technische Know-how nicht zu kümmern.
Okay. Und wenn du sagst, Demenz ist der Verlust von Geist sozusagen.
Auf Lateinisch heißt es ohne Geist eigentlich.
Ohne Geist, okay. Und das Gefühl, dass du keinen Geist hast, hast du nicht?
Das habe ich nicht. Wie gesagt, auch wenn vielleicht, wenn ich jemanden den Vorrang wegnehme, Dachsler mit offenem Fenster, dann kann es schon sein, dass der diese Meinung vertritt, dass ich keinen Geist habe. Aber mit dem kann ich leben.
Aber das trifft ja auch auf die Allgemeinheit zu. Das denken wir uns doch auch über andere AutofahrerInnen. Und dürfen wir dich fragen, vor wie vielen Jahren du deine Diagnose bekommen hast?
Das ist jetzt schon ungefähr 5,5 Jahre her. Ich muss sagen, die Diagnose war für mich ein Schock, weil ich habe mich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt vorher. Wie ich dann erfahren habe, also ich habe, die haben nicht gesagt, ja, eine demenzielle Erkrankung, weil eben, so wie die Mediziner alles gern gliedern in verschiedene Untergruppen, und da gehört eben der Parkinson zu den Demenziellen dazu, weil es ja ein Teil des Gehirns ist, der die Feinmotorik steuert. Mhm. Wo dann der Fehler jetzt genau liegt, ist letztendlich dann wurscht, das ändert nichts.
Das heißt, hat sich deine Krankheit in dem Verlauf verändert? Hast du das irgendwie festgestellt?
Bei mir hat das angefangen, dass ich schlecht geschlafen habe, oft aufgewacht bin in der Nacht und nicht mehr einschlafen konnte. Und dass, wenn ich irgendwo gesessen bin oder eine Zeit lang sitze und ich stehe auf, dass ich am Anfang irrsinnig unsicher gehe und ab dem nächsten Tisch in einem Lokal ist das wie weg. Und das habe ich einem Freund von mir erzählt, der praktischer Arzt ist, mit dem ich als Kind immer Fußball gespielt habe. Und der hat mir gesagt, du schau mal zu einem Neurologen, das könnte der Parkinson sein. Dann war ich insgesamt bei zwei Neurologen, weil die mir gesagt haben, ich habe kein Parkinson. Ich habe mich gefreut, super, kein Parkinson, aber Symptome verschwinden nicht. Und habe dann doch ein bisschen gedrängt und gesagt, ich würde das eigentlich genauer wissen, weil irgendwas passt nicht, ich weiß zwar nicht was. Und da wurde das dann mit einer MR-Untersuchung genau geklärt, wo man also mir ein Kontrastmittel gespritzt hat und zugleich in die Röhre gelegt. Und dann hat man genau gesehen, wie sich das Kontrastmittel ausbreitet. Und so passiert es mit dem Dopamin auch im Gehirn.
Und jetzt hast du vorhin angesprochen, den Moment, wo du die Diagnose bekommen hast. Jetzt stellt man sich ja als jemand, der sich mit Demenz nicht beschäftigt hat, doch vor, okay, ich kriege eine Diagnose, Parkinson, Demenz, und jetzt ist mein Leben aus.
Genauso ähnlich habe ich das auch gesehen in dem Moment. Und darum, das war für mich jetzt auch eine Motivation, dann bei Promenz was zu machen, weil das natürlich wirklich ein Scheißgefühl war, dass so weit geht, dass ich an Selbstmord auch gedacht habe, weil ich mir gedacht habe, solange ich noch halbwegs klar bin, möchte ich sein. Und Gott sei Dank habe ich dann einige Therapien genossen und bin dann draufgekommen, na gut, also so stimmt's nicht. Man kann es nämlich beeinflussen. Wo alle Ärzte der Meinung sind, dass es gut ist, ist Sport, auch Denksport. Und mit Medikamenten kann man es insofern, man kann zwar das Dopamin nicht zuführen, weil es gibt eine Blut-Gehirn-Schranke, die würde das nicht durchlassen. Aber was man sehr wohl kann, es gibt eine Vorstufe zum Dopamin, das sogenannte L-Dopa. Das kann man mir sehr wohl zuführen. Das geht über diese Schranke problemlos drüber und wird dann im Kopf ganz normal umgebildet zum Dopamin. Und damit habe ich das Dopamin wieder, so wie ein Diabetiker, der sein Insulin auch von außen kriegt. Und bei mir ist es so, ich nehme Tabletten, also ich brauche nicht Spritzen, sondern ich nehme Tabletten. Nur die Tabletten sollen möglichst zu einer bestimmten Zeit eingenommen werden. Und gleichzeitig ist es also so, wenn ich jetzt, bevor ich die Dopamine nehme und nachdem ich es genommen habe, ist jeweils eine Stunde, da soll ich keine Proteine zu mir nehmen. Also insofern, wenn ich jetzt irgendwo zum Essen eingeladen bin, muss ich halt ein bisschen rechnen und sagen, okay, wie verschiebe ich das heute, dass das passt? Weil das geringere Übel ist, den Zeitplan ein bisschen zu verschieben, als dass ich zu früh das kombiniere, weil dann würde das Dopamin weggearbeitet werden. Nicht mehr verwendet würde zu dem Zweck, zu dem es ich eigentlich brauche.
Okay.
Und Sport ist ja in deinem Leben ein sehr prominentes Thema, wie wir richtig, schon erfahren haben. Und du hast doch kurz Denksport erwähnt. Wie sieht das denn konkret aus jetzt, wenn du an Denksport denkst? Wie kann man sich das vorstellen?
Mit Denksport gibt es ein Computerprogramm. Und in dem Computerprogramm kriegt man diverse Aufgaben gestellt, die sehr originell sind und sich sehr stark voneinander unterscheiden, weil es gibt ja 7 Dimensionen der Intelligenz und dieses Programm nimmt sich jede dran.
Das heißt, wenn wir das mal ausprobieren, können wir gespannt sein, was dann auf uns zukommt. Das werden wir dann machen.
Ich mache das sicher nicht.
Ich werde das machen. Und sportlich aktiv bist du auch?
Ich gehe jeden Tag laufen und mache auch gymnastische Übungen. Ich brauche auch kein Fitnesscenter dazu, weil ich nehme immer Spielplätze. Also hier ist jede Menge Grünland und hier gibt es jede Menge Spielplätze, wo man eben Klimmzüge und alles Mögliche machen kann.
Ja, ist ja super, hat man auch gleich den Aspekt
der
Natur.
Das gibt sich dann für den restlichen Körper auch, also dass man nicht alles nur auf die Achsen geht, sondern dass die Arme und Bauchmuskeln und diese ganzen Sachen auch beansprucht werden.
Und würdest du sagen, dass du jetzt, wo du seit 5 Jahren oder länger damit lebst, deiner Situation noch Vorteile abgewinnen kannst, dass du was Positives dran siehst?
Ja, das Positive sehe ich daran, dass mir rein die Logik sagt, jetzt habe ich das schon über 5 Jahre und eigentlich habe ich nicht nennenswert das Gefühl, jetzt bescheuert zu sein, dann kann ich eigentlich damit rechnen, dass es die nächsten 5 Jahre auch nicht viel anders sein wird. Das heißt, das Ganze ist beherrschbar, man muss es halt nur tun. Die Motivation ist bei mir vorhanden und so mache ich das halt.
Und weil du sagst, man ist nicht bescheuert, ist das ein Vorurteil, das du spürst, dass dir das entgegengebracht wird?
Und wie, ja. Und darum muss ich sagen, auch um noch einmal auf meinen verhassten Begriff Demenz zurückzukommen. Demenz heißt ja ohne Geist und mehr oder minder kann man jeden, der stigmatisieren will, legt das ja den roten Teppich auf, wenn man jetzt sagt, man ist dement. Habe ich lustig erlebt bei einer Internistin, die reine Untersuchung gemacht hat in der Magenbereich und die mir dann gesagt hat, also ich habe ihr gesagt, ich habe Parkinson, Demenz und sie hat gesagt, vermeide das Wort Demenz, weil das klingt ganz falsch, ich soll sagen, ich habe Parkinson, aus Ende. Manche wissen, was das ist, manche wissen es nicht. Man kennt es eher so von dem Zittern.
Das heißt, wenn du jetzt eine Person neu kennenlernst, erwähnst du nicht, dass du an Demenz erkrankt bist?
Also, Entschuldige, über Promenz komme ich sehr viel mit neuen Personen in Kontakt. Und da komme ich ja so wie jetzt auch mit den Hörern von diesem Interview, da kommt man ja auf mich zu, weil man weiß, ich habe diese Krankheit. Und damit kann ich als Betroffener gut drüber reden und kann vor allem sagen, ich will ja auch nicht, dass über uns geredet wird, sondern wir sollen ja selber reden. Das ist ganz wichtig.
Genau, ja.
Und so ergeben sich sehr viele Kontakte aus dem, wo man dann das eben lernt. Und ja, und wie gesagt, die Leute reagieren ja unterschiedlich drauf. Ich habe während meiner berufstätigen Zeit einmal einen Job gehabt, der hat mir unheimlich Spaß gemacht. Es war ein super Arbeitsklima in der Firma. Und einer von einer anderen Abteilung, den habe ich halt öfters am Gang gesehen, wir haben begrüßt und so weiter. Und es war eher so, wir lächeln alle in der Firma. Also das war wirklich ein angenehmes Betriebsklima. Und einmal haben wir eine Feier gehabt und das spricht mich der an und sagt, du bist ja gar nicht so ein Arschloch, wie ich geglaubt habe. Der sagt, bitte, was soll das? Wie kommt das? Du hast mich ja immer ausgelacht. Habe ich gesagt, ich habe nicht gelacht, ich habe doch immer gelächelt. Habe ich gesagt, ja, ich war einfach gut drauf. Und das war überhaupt nicht persönlich gemeint. Nach dieser Information haben wir dann kein Problem mehr miteinander gehabt, weil dann hat er es verstanden. Und ich habe mich auch nicht mehr gewundert, warum er so böse schaut.
Was wäre denn ein Beispiel dafür, wo du jemanden kennengelernt hast, die oder der eine negative Vorstellung hat und wo sich das gebessert hat?
Ja, also über Promenz habe ich öfters Leute kennengelernt, die eben das als Diagnose neu haben. Und wir haben uns dann in einem virtuellen Kaffeehaus getroffen, wo wir eben über Zoom drinnen waren. Und also ich habe dem anderen gesagt, so schlimm ist das gar nicht. Ich habe das ja selber. Und er hat gesagt, nein, das gibt's nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich meine, mehr ist es nicht. Und so versuche ich den Leuten den Schreck zu nehmen davon. Und zum anderen, ich bin auch technischer Bastler. Die Elektronik, die war schon immer ein Hobby von mir. Ich habe auch HTL-Nachrichtentechnik gemacht, bevor ich Betriebsinformatik studiert habe. Und wir haben uns dann überlegt, was kann man zum Beispiel machen. Wir sind alle der Meinung, man soll den Leuten ihre Selbstständigkeit lassen. Und das ist mir auch unheimlich wichtig. Darum würde ich es nie lange in einer Tagesklinik aushalten. Weil da machen sich die Leute immer Sorgen und rufen an, ja, und sind sie auch da? Und ich sage, nein, ich bin dabei von der U-Bahn gefressen worden. Oder sowas, weil ich die Frage so dämlich gefunden habe.
Aber das ist ja auch irgendwie ein Mythos, dass eben Personen, die an Demenz erkrankt sind, dass die eine Tagesstruktur brauchen und eventuell gut aufgehoben sind in Heimen. Aber das heißt, bei dir ist das nicht der Fall?
Bei mir ist es nicht so. Ich habe genügend Hobbys. Ich habe die Laufmöglichkeiten und Sportmöglichkeiten in dem Bezirk in jeder Menge. Auch wenn es heiß ist und ich schwimmen will, habe ich zwar ein Gewässer, nicht direkt in der Nähe, aber ich brauche nur in die U-Bahn steigen, der ich in 5 Minuten bin und fahre auf die Donauinsel. Und selbst wenn ein Gewitter kommt, brauche ich nur wieder in den U-Bahn-Zug einsteigen, alle Autofahrer stehen Schlange und ich fahre mit der U-Bahn volles Tempo durch, wieder nach Haus.
Und kommt es da manchmal vor, dass du sitzen bleibst, weil du irgendwie drauf vergisst oder wie äußert sich deine Erkrankung prinzipiell im Alltag? Wie kann man sich das vorstellen?
Im Alltag kann man sich vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt aufstehe, dass ich zuerst irrsinnig steif bin, aber wie gesagt, nach kurzer Zeit ist das weg. Also in einem Lokal ist es so, dass wenn ich von einem Tisch aufstehe, wo ich sitze, beim Nebentisch ist es schon weg. Der Anfang ist das Aufstehen ist etwas schwierig, vor allem wenn ich in einem Sessel sitze, der sehr tief geht, also in einem Fauteuil. Aber auch das übe ich bei meinen Übungen.
Das heißt, deine Demenzform ist nur auf Bewegung
beschränkt? Meine Demenzform ist auf Bewegung beschränkt und sicher, dass ich vielleicht manchmal leichter müde wäre.
Aber das ist ja voll spannend, weil es gibt ja unzählige verschiedene Arten von Demenz und Unterformen. Und ich muss ehrlich zugeben, von Parkinson-Demenz habe ich davor noch nicht gehört.
Ich in der Form auch nicht mehr. Also Parkinson ja, aber ja. In Kombination mit Demenz. Ja. Jetzt stell dich, wir versuchen uns ja immer wieder reinzuversetzen in Leute, die mit dem Thema noch wenig Berührung hatten. Ja. Jetzt, bei mir ist es so, mein eigener Vater ist an Demenz erkrankt, in irgendeiner Form, welche weiß ich nicht genau. Bei ihm ist es teilweise so, dass er an weniger guten Tagen nicht mehr genau weiß. Also meine Kinder erkennt er oft nicht, mich erkennt er meistens, seine Frau, meine Mutter auch. Aber es gibt auch Tage, wo er uns nicht erkennt. Und das ist ja für den durchschnittlichen Menschen eine schlimme Vorstellung, dass man sagt, ich kenne mich in meinem Umfeld nicht mehr aus oder ich weiß nicht mehr, wer die Menschen in meinem Leben sind. Hast du in irgendeiner Weise einen Ausblick darauf, dass sich dein Zustand verschlechtern könnte? Macht dir das irgendwie Gedanken oder wie gehst du damit um?
Also am Anfang hat es mir sehr viel Gedanken gemacht. Und je mehr oder je länger ich das schon habe, diese Diagnose, umso mehr hatte ich auch Zeit dazwischen. Und rein als Techniker und logischer Denker, sage ich mal, bitte, wenn das bei einem Computer ja auch, wenn der jetzt meistens funktioniert oder seit 5 Jahren funktioniert, dann nehme ich an, wird er im 6. Jahr veraltet sein, restlos, aber er wird noch funktionieren. Also die Firma hat absichtlich was eingebaut, gesteuert mit dem Tagesdatum, dass er dann nach Ablauf der Garantiezeit einen gewollten Fehler hat. Sowas gibt es natürlich auch. Zu meinen eigenen Dings, zum Beispiel Namensgedächtnis, habe ich schon als Kind ein katastrophales gehabt.
Gleichfalls.
Ich auch.
Das war auch in manchen Firmen sehr peinlich, weil ich musste moderieren zwischen Leuten aus den verschiedensten Abteilungen. Und die Namen habe ich mir aber nicht gemerkt. Und das habe ich gesehen, weil manche Leute reagieren dann sehr böse drauf, wenn man ihren Namen nicht weiß. Und ich habe mir das dann so gemacht, ich habe mir immer das mit Nummern gemerkt, die Leute. Und nachher bin ich zu einer Sekretärin gegangen und habe gesagt, bitte helfen Sie mir auf die Sprünge, wie heißt der da gesessen ist, wie heißt der da gesessen ist und wie heißt der. Damit ist das Problem oder war es für mich großteils gelöst.
Hast du da auch mal jemanden Hallo Nummer 7 angesprochen, oder?
Nein, das habe ich nicht gemacht.
Sehr gut.
Weil wir in der Schule haben wir einen Professor gehabt, der hatte das ähnliche Problem mit Namenstechnik und wollte, dass wir uns so Kärtchen machen und so vor uns hinstellen. Mhm. Und da waren wir aber gemein, als pubertierenden Jugendlichen haben wir das getauscht, dass er Freude war.
Das ist aber frech.
Und wenn er dann jemanden befragt hat unter falschen Namen und der nichts können hat und nachdem er das nicht genügend schon eintragen wollte, hat er gesagt, nein, Moment, das bin ich.
Aber ich weiß die Antwort auch nicht.
Genau.
Ich möchte auch einen Fünfer.
Also so mit Namensgedächtnis, wie gesagt, und das ist auch, manche Namen merke ich mir dann doch, weil ich irgendwelche Assoziationen dazu habe. Zum Beispiel, wir haben in der Volksschule eine Susi gehabt, die hat eine bestimmte Frisur gehabt. Und für mich war dann jede Frau, die ich gesehen habe mit dieser Frisur, das ist eine Susi. Und wenn die dann noch irgendwie so ähnlich geheißen hat, dann habe ich das gehabt. Ist aber auch ein gefährliches Spielchen.
Das heißt, Personen, die bis jetzt noch wenig Erfahrung mit, sorry nochmal für das Wort, Demenz machen durften, kannst du denen irgendwie einen Rat mit auf den Weg geben, wie man denn mit Betroffenen umgehen sollte oder worauf man achten könnte? Und
eigentlich schon eher ganz locker, dass er sagt, mach da nichts draus, das ist nicht so schlimm, man kann was dagegen tun. Und er kann gern zu uns ins Kaffeehaus kommen von Promenz und überhaupt mit uns in Kontakt. Und er wird sehen, es ist nicht so schlimm. Und je lockerer es nimmt, umso weniger wird sie machen.
Das heißt, da kann man einfach hingehen als normale Person und einfach sich informieren?
Ja, also bei uns ist es nicht so, dass man sagt, der muss jetzt unbedingt irgendwas haben. Also es kann einer, der sagt, das würde mir mal Spaß machen oder ich schaue mir das Ganze an. Oder ich war noch nie in einem virtuellen Kaffeehaus, ich gehe mal und schaut sich das an und wenn es ihm taugt, kommt er öfter und wenn es ihm nicht taugt, sagt er halt, okay, ist nicht das meinige.
Was bedeutet denn virtuelles Kaffeehaus genau? Das hast du jetzt schon öfters erwähnt.
Ein virtuelles Kaffeehaus bedeutet, dass man nicht wirklich wohin geht, sondern man macht das zwar logisch, indem sich das Ganze spielt sich nur im Computer ab, also über mehrere Computer kann man kommunizieren. Und wenn man eben auch so jemand ist, dann startet man ein Programm. Das übrigens so ist, das Programm muss ja heraussuchen, welche Konferenz das jetzt ist, wo der sich einloggen will. Und das kann man dadurch, indem man gleich einen Link an die Person schickt, per E-Mail mit Anhang, wo man zur Sitzung einladet. Und der muss nur mehr eins machen, der muss nur mehr einen Doppelklick machen auf diesen Attachment und alles andere passiert automatisch.
Das finde ich aber cool.
Ja, und beim virtuellen Kaffeehaus sitzen wir eben drinnen und unterhalten uns und führen Schmäh. Und das Ganze in Wirklichkeit sitzt aber jeder bei sich zu Hause. Es ist sogar so weit mal gegangen. Ich habe eine Sitzung gehabt mit über 30 Leuten. Und wie die Sitzung beendet war, bin ich aufgestanden und habe das Fenster aufgemacht. Und am Weg zum Fenster habe ich gedacht, Moment, bin ich deppert? Ich bin ja nur allein gesessen da mit dem Computer. Ich brauche jetzt gar nicht da feierlich durchzulüften.
Du wolltest für alle durchlüften.
Aber im Zeitalter von Corona ist das natürlich super, weil da waren Treffen waren verboten und wir waren dann überhaupt nicht eben betroffen. Mit dem Beispiel des Fensters aufmachen kann ich nur sagen, wenn man so vertieft ist in die Gespräche, die man dort führt, dann vergisst man das wirklich. Und es kann ja nichts passieren, man ist ja sicher vor.
Du machst auch eine Radiosendung oder machst mit bei einer Radiosendung.
Genau, ja.
Das ist zum Thema Depression, habe ich das richtig?
Also so, das Ganze ist vom Niedersächsischen Bündnis gegen Depressionen. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass wir über Depression reden müssen, weil wir haben immer vor jeder Sendung haben wir eine Redaktionssitzung. Und in der Redaktionssitzung besprechen wir, was wir in der nächsten Sendung machen. Das heißt, wir machen normalerweise eine Live-Sendung. Im Moment allerdings nicht, weil im Moment haben wir durch Corona, dürfen nicht viele Leute im Studio sein, weil das auf zu engen Raum und zu wenig Sauerstoff und Fenster aufmachen darf man auch nicht. Also das geht einfach nicht. Und dann machen wir es jetzt so, wie wir jetzt angesprochen haben, das Programm Zoom für das Kaffeehaus. Verwenden wir dieses Zoom, um uns zu treffen zur Redaktionssitzung. Und dann nehmen wir das gleich in der Sitzung auf. Und das wird dann nur mehr geschnitten und gesendet.
Und wie kommst du dazu und was ist da dein Beitrag?
Ich mache meistens Moderation. Und zugleich, wenn es irgendwelche Fachthemen gibt, haben wir meistens eine Gruppendiskussion. Oder wir haben Gäste eingeladen und haben dann eine Diskussion mit dem Gast. Also solche Sachen mache ich, denn eher redaktionellen Teil und ja.
Und sind da alle Altersgruppen vertreten oder wie kann man sich das vorstellen? Wer wird dazu eingeladen, dort zu sprechen?
Kommt immer darauf an, auf das Thema, das wir haben. Und meistens ist es so, wenn einer in der Gruppe ein Thema vorschlägt, dann hat er schon einen Bezug dazu. Okay. Da kennt er irgendjemanden, der das macht und dann laden wir denjenigen ein, in die nächste Sendung zu kommen. Wenn er keine Zeit hat, in die nächste Sendung zu kommen, besteht auch die Möglichkeit, so wie auch manchmal, wenn wir bei einer Veranstaltung präsent sind, dass wir eben unsere Aufnahmegeräte mit haben und die Leute interviewen und dann die Aufnahme als WAV-File in dem System gespeichert haben, das auf dem PC überspielen können und damit, sagen wir sozusagen, in der Sendung drinnen, sei es jetzt live oder sei es jetzt über dieses Zoom.
Und was ist der Nutzen von dieser Sendung für die Hörer und Hörerinnen?
Na, wir hoffen, dass es ihnen Spaß macht zuzuhören, dass sie Informationen kriegen können, weil wir das Thema kann ja jemanden interessieren, dann hört er es an und wenn das Thema ihn überhaupt nicht interessiert, dann wird er wahrscheinlich sehr schnell abdrehen.
Hast du einen Bezug zum Thema Depression?
Oh ja, wir haben in der Gruppe sehr viele Leute, die Depressionen haben und ja, ich habe auch Kontakt gehabt zu eben Depressiven. Gerade wie ich die Therapie gemacht habe gegen meinem Vorurteil, gegen meine Krankheit, habe ich dort auch oft Leute getroffen, die halt Depressionen haben.
Und da hast du begonnen, dich zu involvieren und hast gesagt, da mache ich mit bei dieser Radiosendung.
Nein, das hat umgekehrt funktioniert. Wir haben als Kinder drei Brüder, haben wir jedes Zimmer gehabt und wir waren verbunden mit einer Ringleistung. Leitung und jeder hat gespielt, er ist ein Studio. Ich war Studio Keller, mein einer Bruder war Studio 3 und der dritte Bruder war Studio 2. Und dann hat jeder, also wir haben uns immer abgewechselt, wer sendet und die anderen hören zu. Und über dieses Medium sind wir dann, also so ist bei mir die Begeisterung fürs Radio entstanden, weil das war quasi Moderation fast rund um die Uhr, wann immer wir das aufgedreht haben. Und auch in der Nacht, wenn noch einer moderiert hat, haben wir uns ausgemacht, jeder hat ein Lamperl gehabt in seinem Zimmer und es gab einen Knopf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Sendung gehabt habe, wollte ich ja wissen, moderiere ich ins Leere oder hört man überhaupt noch jemand zu? Und dann habe ich halt gesagt, wenn Sie mich jetzt hören, dann bitte Knopf drücken. Und dann habe ich gesehen, wenn die Lampe geleuchtet hat, okay, haben wir weitergemacht. Und wenn nichts war, dann habe ich, okay, beend mich, schöne Absage und so, runter alles und...
Cool. Also liebe Zuhörerinnen, wenn ihr noch da seid, dann bitte hinterlasst einen Kommentar mit Daumen hoch.
Knopf drücken im digitalen Zeitalter.
Digitaler Knopfdruck, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt dafür.
Du sprichst jetzt gerade über deine Kindheit oder Jugend auch. Eines der Klischees zum Thema Demenz ist, dass man nur noch in der Vergangenheit lebt, dass man nur noch über das spricht, was früher war, weniger Bezug hat zur Gegenwart oder gar zur Zukunft. Wie ist das bei dir?
Ist ja eigentlich nicht so treffend.
Das heißt, dein Kurs.
Ich halte es insofern. In der Schule habe ich schon, wenn ich Geschichte lernen musste, habe ich gesagt, wozu lerne ich das eigentlich? Mich interessiert ja nicht, was früher war, sondern mich interessiert, was heute ist und was in Zukunft kommen wird. Und man hat mir darauf gesagt, das Gegenargument, naja, die Menschheit lernt aus der Geschichte. Und ich habe dann nur gemeint, wenn man sich jetzt unsere Politik anschaut, dann denke ich mal, viel haben wir nicht gelernt.
Das stimmt.
Ja, Geschichte kann auch sehr positiv sein. Ich habe mal eine sehr interessante Sendung gesehen. Und zwar ging es da um Alzheimer-Patienten, die das wirklich im letzten Stadium gehabt haben und kaum mehr ansprechbar waren. Und da hat man ein Experiment gemacht. Denen hat man die Musik vorgespielt, die modern war, bis sie jung waren. Und das hat wirklich ganz toll funktioniert. Man hat dann gesehen, die Leute fangen auf einmal, beginnt sich da ganz langsam was zu bewegen. Und am Schluss haben die sich ja so im Rhythmus der Musik schon bewegen können. Und das war irrsinnig toll, weil man gesehen hat, sogar hier kann man was tun. Und damit sieht man, dass eben bei Demenzleuten hauptsächlich bestimmte Teile im Gehirn einfach verschüttet sind. Aber sie sind nicht weg. Und man kann sie eben durch bestimmte Sachen wieder reaktivieren.
Das finde ich schön.
Das kann ich aus persönlicher Erfahrung unterstreichen, weil mein Opa war auch an Alzheimer-Demenz erkrankt und bei ihm war es im Endstadium dann auch tatsächlich so, dass er uns alle nicht mehr erkannt hat und auch nicht mehr in der Gegenwart gelebt hat. Aber sobald man Sachen aus seiner Kindheit aufleben hat lassen, dann hat man sichtlich gemerkt, dass es ihm besser ging und er da irgendwie dann wieder aufgeblüht ist. Und wieder.
Wobei ich dazu noch sagen kann, wenn wir in meiner Familie eine Party machen und dann irgendwann einmal legt jemand aber auf, dann gehen die in meiner Generation, die 50-Jährigen, auch voll ab.
Das machen wir auch. Ich war kürzlich erst im ABBA-Museum in Stockholm.
Aber es ist nicht die Musik deiner Kindheit.
Es gibt vielleicht einen Bühnenauftritt, den wir aber nicht besprechen werden. Andreas, du wirkst wie ein sehr positiver Mensch. Würdest du sagen, dass sich das seit deiner Diagnose verändert hat? Also, dass du positiver noch geworden bist und das Leben quasi noch mehr nutzen willst für dich? Oder warst du immer schon ein sehr gut aufgelegter Mensch?
Also ich gebe dir recht, ich komme mal zur ersten Gruppe. Ich war immer schon ein gut aufgelegter, gelegter Mensch. Ich hatte gerade, dass ich rausbringe. Und es ist, dann kam eben dieses Nicht-Schlafen-Können. Das zehrt natürlich an den Nerven. Dieser undefinierte Zustand, wo ich mir denke, Himmel, Arsch und Zwirn, was ist eigentlich mit mir los? Und solange ich ja nicht gewusst habe, was es ist, war es extrem beunruhigend. Und dann kam die Phase, wo ich gesehen habe, teilweise, dass man mir geholfen hat in der Therapie natürlich, und dass ich gesehen habe, so schlimm ist das Ganze ja nicht und so, es könnte ja schlimmer kommen. Da habe ich meinen Optimismus wieder zurückgekriegt. Weil anfangs, wie ich die, also zwischen Diagnose und den Symptomen, habe ich so das Gefühl gehabt, meine schöne Zeit ist vorbei und das andere wird jetzt nicht mehr so toll sein. Das ist jetzt nur mehr das Dahingesieche. Und Gott sei Dank hat sich das also gezeigt, dass es das nicht ist. Und heute nach 5,5 Jahren kann ich sagen, es ist nicht so schlimm.
Und wenn du jetzt mitten in der Nacht aufwachst, wie nutzt du denn deine Zeit? Hast du Tipps?
Du meinst jetzt, dass ich nicht schlafen kann?
Genau.
Also im Moment, ich klopfe mal auf Holz, dass es so bleibt. Im Moment schlafe ich gut.
Sehr gut.
Also ich nehme natürlich Medikamente, das schon. Also ich bin eine wandelnde Apotheke. Aber es hilft.
Super.
Was hast du für Pläne?
Was habe ich für Pläne? Einfach das Leben genießen, viel rauszugehen, Sport zu betreiben, schwimmen gehen. Ja, einfach genießen, gute Musik hören, gute Filme sehen.
Was hörst du für Musik? Das interessiert mich persönlich.
Bunt gemischt durch den Gemüsegarten, also alles Mögliche, was man so in Ö3 immer gehört hat oder meistens hört. Aber klassische Musik gefällt mir zum Teil auch. Als Jugendlicher war es ein Gräuel für mich.
Und steht noch was auf deiner Bucketlist, etwas, was du unbedingt erleben möchtest?
Fällt mir jetzt im Moment nichts ein.
Und wie sieht es aus bei dir mit Reisen? Ist das möglich?
Ja, nur im Moment muss ich sagen, keine besondere Lust, wenn man sagt, wie das jetzt ausschaut.
Aber ist ja auch sehr schön bei uns in Wien, oder?
Es ist sehr schön, ja. Man hat viele Möglichkeiten.
Aber wenn du jetzt mal irgendwie anstehst und aus heiterem Himmel das Gefühl hast, dass es dich doch irgendwie traurig macht, deine Diagnose, hast du dann einen Wohlfühlort, an den du gerne zurückkehrst oder wo du einfach gerne positive Gedanken sammelst?
Eigentlich in der Natur und im Sport. Bewegung machen, Spaß haben.
Was könntest du jetzt, wenn sich das jetzt jemand anhört und sich denkt, okay, das klingt ja alles weniger beängstigend und beeinträchtigend, als ich dachte, was würdest du zu jemandem noch zum Thema Bromenz empfehlen?
Ich würde ihm empfehlen, mit der Bromenz in Kontakt zu treten und sich einmal das virtuelle Kaffeehaus anzuschauen. Das ist eben so, man googelt sich die Seite von Bromenz, klickt sich dann durch, um jetzt in dieser Besprechung zu sein. Und da sind bei uns Gäste willkommen, die jetzt sagen, sie wollen das einfach ausprobieren. Und dann erzählen wir ihnen was wir da tun, was wir machen und so. Und die hören sich das an. Und wir versprühen ja teilweise den Optimismus, indem wir dann vorleben, so schlimm ist das nicht und wir haben trotzdem Spaß. Und wir können manchmal derartig blödeln, vielleicht mehr, als wir als Erwachsene können haben. Und die meisten fühlen sich dann wohl und kommen öfter.
Und wie war dein persönlicher Weg zu Bromenz?
Meine Frau hat immer und tut es auch immer sehr gern googelt. Ich bin oft zum Googlen zu faul, aber meine Frau hat das ergoogelt und ich habe es ausprobiert.
Und wann war das?
Puh, wie lange ist das her? 2 Jahre circa.
Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für deine wertvollen Insights in das Thema Demenz. Es war echt super spannend und ja, du hast uns wertvolle Inputs gegeben und glaube ich auch unseren Zuhörern und ZuhörerInnen gezeigt, dass das Leben nicht vorbei ist mit Demenz und dass das Hirn nicht verloren geht.
Ja, und dass es sogar vielleicht eine Art neuer Anfang auch sein kann, oder?
Ja.
Und was Positives.
Das ist richtig, ja.
Andreas, vielen Dank, dass wir hier bei dir zu Hause sein durften auch. Danke auch für den Kaffee.
Danke.
Danke für das Gespräch. Gemacht, ja. Und ja, hat uns sehr gefreut. Und ich glaube, es ist eine sehr schöne erste Folge für unseren Podcast, die gleich mit dem Thema einsteigt. Hirn weg, Leben her. Hirn weg ist nicht so schlimm. Leben her ist voll drin. Das ist hoffentlich eine positive Anregung für alle, die jetzt zuhören, sich an Bromenz zu wenden mal und sich zu informieren, was es gibt und optimistisch in die Zukunft zu gehen, egal mit welcher Diagnose.
Und Demenz muss nicht immer das sein, wovon ihr alle dachtet, dass es ist.
Zu dem Wort Demenz kann ich nur sagen, das habe ich in der letzten Bromenz-Sitzung auch gemacht. Ich habe gesagt, und ich wette jetzt um eine Kiste Bier, dass niemand da sitzt, der dement ist. Da habe ich alles so angeschaut. Da habe ich gesagt, wir sind nicht dement. Das heißt nur so.
Das ist ein sehr schöner Gedanke, den man generell, finde ich, ins Leben mitnehmen kann, dass man sich nicht durch irgendwelche Etiketten festlegen lässt, sondern einfach macht, was man machen will.
Der Wille Resetaric gesagt hat, scheißt euch nicht an. Lasst euch nichts sagen.
Ein schönes Schlusswort. Liebe ZuhörerInnen, scheißt euch nicht an. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Bye. Bromenz ist ein Verein, der sich für die Normalisierung und Entstigmatisierung von klassischen Vorurteilen gegenüber Demenz einsetzt. Er gilt unter vielen Betroffenen als ein sicherer Hafen. Und um so vielen Demenzerkrankten und ihren Angehörigen wie möglich helfen zu können, freut sich Bromenz immer über Unterstützung in Form von Spenden. Alle Informationen dazu findet ihr auf www.bromenz.at.